Es ist soweit, es ist Podcast-Zeit. Eine neue Folge für euch bereit. Wir wünschen euch wieder ganz viel Spaß. Und damit willkommen beim Brettspiel-Podcast.
Brett vorm Kopf, Mikro ist an und damit hallo zu einer neuen Folge vom Brettspiel-Podcast. Wenn die Folge online geht, sind wir direkt vor der BerlinCon. Und unser heutiger Gast, mein Gast, der liebe Sascha, unser allerliebster Sponsor, spieletastisch.de, hat ja neben dem Online-Shop und neben dem eigenen Laden jetzt auch noch einen eigenen Verlag gegründet und ist mit seinem ersten eigenen Spiel auf der BerlinCon vor Ort. Das ist natürlich für uns der perfekte Aufmacher zu sagen, komm, Sascha, du bist mal wieder zu Gast und lass uns mal darüber quatschen. Wie es denn dazu kam, dass du gesagt hast, ey, komm, nee, also Laden und Shop ist ja schön, aber jetzt machen wir noch einen Verlag dazu.
Schön, ja, dass du das gefunden hast. Erstmal hallo zusammen. Schön, dass ich mal wieder da sein darf. Ist schon eine Weile her, glaube ich, dass ich das letzte Mal hier war. Ja, wie kam es dazu? Also im Grunde haben wir halt bei uns immer wieder den Jochen Knittel, den wir bei uns liebevoll Stichwahl Holger nennen, zu Besuch. Also das heißt, er kommt oft zum Spieleabend rein und dann bringt er immer seine Prototypen mit und hatte dann einfach so ein kleines Kartenspiel dabei damals, das mir einfach sehr gut gefallen hat. Das ist, wie gesagt, schon, glaube ich, 2 Jahre jetzt her. So lang reift der ganze Prozess bei uns innerlich. Ich habe bloß damals gedacht, also das macht mir jetzt so einen Spaß. Ich möchte, glaube ich, versuchen, das irgendwie selber rauszubringen. Ob er sich vorstellen könnte, so ein Projekt auch mit einem Verlag zu machen, den es noch überhaupt nicht gibt. Und so haben wir das ganze Thema dann damals gestartet. Also wir haben natürlich noch viel Probe gespielt, viel ausprobiert, getan, gemacht. Aber natürlich auch viel Leerlauf gehabt, weil wir sind ja erst umgezogen. Wir hatten den Laden zu dem Zeitpunkt neu. Es gab viele andere Dinge, die bei uns eben neu reingespielt haben. So ist das Ganze auch oft immer wieder so ein bisschen nach hinten geschoben worden, das Ganze. Und haben wir dann letztes Jahr gesagt, irgendwie, wir kriegen es auch nicht alleine hin so richtig. Wir brauchen Unterstützung dabei, um das überhaupt so ein bisschen einfach mal so richtig in die Wege zu leiten, weil ja, ich hatte ja auch keine Erfahrung in dem ganzen Thema. Und dann hatte unser Mitarbeiter, der liebe Chris, der bei uns immer ausgeholfen hat, Kontakt zu einem sehr erfahrenen Spieleredakteur, den Christian Hildenbrand, und dann hat er den mal zu uns gelotst sozusagen und gesagt, komm mal vorbei, wir möchten da was machen. Und genau, dann haben wir uns dann hier getroffen. Ich glaube, das war Oktober, November letzten Jahres. Und der hat das Ganze dann so ein bisschen gesteuert, sage ich mal, bisschen koordiniert das Ganze. Und der wusste natürlich auch, wo überhaupt anfangen, weil das war für mich immer so das Ding, wo fange ich überhaupt an? Was mache ich als erstes? Was muss ich denn tun? Und so ist das Ganze eigentlich dann entstanden jetzt.
Du hast ja schon gesagt, ihr habt das Spiel quasi oder die Idee des Verlags 2 Jahre schwanger getragen, um das Ganze dann zu machen und immer wieder diese Pausen gehabt. Was war denn das, was jetzt der Christian Hildebrand hauptsächlich ja als erstes dann gemacht hat? Weil du gesagt hast, du wusstest nicht, wo es anzufangen gibt. Womit hat er denn angefangen?
Also, der hatte das natürlich auch erstmal Probe gespielt. Dann war erstmal so das Ding, dass er meinte, ihm fehlt da noch ein bisschen irgendwie eine Ebene an dem Spiel. Das heißt, wir hatten bisher nur die Karten, haben da halt unseren Mechanismus gehabt. Er hätte gern noch irgendwie was drauf. Dann ging es quasi erstmal wieder zum Autoren zurück. Der hat sich dann auch Gedanken gemacht und kam dann relativ schnell damit raus, dass man vielleicht noch so Bonus-Tokens machen kann, mit denen man sich halt noch diverse Erleichterungen holen kann. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich was zum Mechanismus mal sagen. So, im Grunde ist es so dieser Mechanismus, den man schon auch von ein paar anderen Spielen kennt. Das heißt, quasi I cut your shoes. Also das heißt, ich lege meinem Gegenüber eine verdeckte Karte und eine offene hin. Der wählt dann eine davon aus, die er bei sich in die Auslage legt. Und die andere muss dann eben ich bei mir entsprechend anbauen. Und was haben wir? Wir haben vier so Basistürme in vier unterschiedlichen Farben. Also das heißt, es gibt gelb und rot und grün und blaue Türme, die wir dann bauen möchten. Und es gibt von jeder Farbe Karten von 1 bis 10. Und gelb und rot bilden ein Farbenpaar und grün und blau bilden ein Farbenpaar. Und aus jedem dieser Farbenpaare bekomme ich am Anfang der Runde jeweils fünf Karten auf die Hand und mein Gegenüber das Gleiche. Das heißt, es ist auch nur die Hälfte der Karten im Spiel. Ich weiß nicht genau, was überhaupt im Spiel ist, welche Zahlen da sind, von welcher Farbe die Zahlen da sind. Ich möchte jetzt bei mir einen Turm bauen mit 21 Punkten. Also das heißt, ich möchte die 21 erreichen. Die 22 scheidet völlig aus. Also das heißt, sobald man drüber raus ist, hat man einfach direkt verloren. Und wenn man die 21 erreicht als Erster, hat man die Runde auch direkt gewonnen. Und das ist eigentlich so der Mechanismus dahinter. Und wie gesagt, wir haben uns dann auch so ein paar Gedanken gemacht, haben natürlich auch gemerkt, wo hapert es. Es war am Anfang so, dass viele Leute auch sehr defensiv gespielt haben, immer eher die niedrigen Karten nur geschaut, dass man ja nicht in die Nähe von überhaupt der 21 kommt. Und so ging es dann zum Autor, der hat sich dann Gedanken gemacht, hat gesagt, okay, dann machen wir Bonus-Tokens. Wer bei einem seiner Türme 15 Punkte oder mehr erreicht, darf sich dann so ein Token nehmen, dass man zum Beispiel auch mit einer 22 gewinnt, dass man vielleicht auch schon mit einer 20 gewinnt. Das Gegenüber die nächsten beiden Karten offen spielen muss oder ich meine nächsten beiden Karten verdeckt spielen darf. Also solche Geschichten. Und das wurde dann erstmal mit eingebaut. Ja, und dann hatten wir Themen wie Schachtelgröße, Kartenqualität, Grafik natürlich, Thema war natürlich erstmal das nächste Ding. Also dass wir uns erstmal um Thema haben überhaupt kümmern müssen, was wir danach wollen. Danach kam dann auch Name des Spiels und so weiter. Also ja, so kam halt ein Schritt nach dem anderen, wo wir uns dann einfach mit beschäftigen mussten. Und dann musste ich natürlich auch ganz schnell irgendwann den Verlag gründen, weil ich wollte das jetzt nicht unter dem Marvel Services GmbH, die ich halt vorher hatte, machen, sondern ich wollte das separat laufen lassen. Einfach damit das sauber auch getrennt ist. Vielleicht auch für den einen oder anderen Händler dann interessant werden könnte, indem da jetzt nicht nachher irgendwie Spieletastisch draufsteht als Verlag oder so. Das wäre, glaube ich, nicht so gut angekommen. Und ja, so habe ich das quasi erst Ende Januar, Anfang Februar in Angriff genommen, also diese ganze Gründungsprozess, die da wieder dahinter steckte, in die Hand zu nehmen und mich doch wieder mit vielen Themen beschäftigt habe. Ja, und so sind wir jetzt dann doch gerade rechtzeitig fertig geworden zu Berlin können.
Ja, Punkt. Du hast ja gesagt, kurz vor knapp. Das ist ja so ein bekanntes Phänomen, ja auch in Essen. Ne? Egal welcher Verlag, alles kommt immer, ja, es kommt gerade noch so rechtzeitig an. Ne? Warum soll es dann bei einem komplett neuen Verlag anders sein? Aber wir haben jetzt schon so viel drumherum gesprochen. Du hast den Namen vom Verlag noch gar nicht erwähnt, und zwar Never Enough Board Games. Ich habe ja echt schmunzeln müssen, als ich den Namen gesehen habe. Und wie kam es dazu? Also, wer hatte die Idee zu dem Namen und wie ist es entstanden?
Ich habe am Anfang so gedacht, wir haben ja bei uns auf Spieletastisch unseren Drachen im Logo und vielleicht darf man jetzt schon auch die Wurzeln so ein bisschen sehen an diesem ganzen Logo-Thema. Und dann hatten wir diese Idee mit dem Drachen, dass wir ihn im Logo noch drin haben. Irgendwie haben wir dann überlegt, ja, was könnten wir draus machen? Haben eben wieder 1000 Namensvorschläge. Wir haben ja bei uns immer so eine Firmengruppe, oder was heißt Firmengruppe? Das sind ja fast nur Familienmitglieder und Freunde bei mir im Unternehmen beschäftigt. Und dann haben wir uns dann halt da wieder ausgetauscht. Und das zieht sich dann manchmal, weil dann doch wieder, also es gibt ja immer Leute, die finden es gut oder wieder Leute, die finden es nicht gut, solche Vorschläge, und haben da wirklich lange rumgemacht. Und irgendwie habe ich jetzt aber gesagt, okay, aber wir müssen in 3 Tagen gründen. Also das heißt, ich brauche jetzt einen Namen. Und dann waren halt alle irgendwie online an dem Abend und haben Vorschläge rein, und dann kommt ja manchmal so Gedanken, wohin, in welche Richtung es gehen könnte, das Ganze. Und ja, letztendlich Ich weiß gar nicht mehr, was auch von mir oder von jemand anderem war. Also auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ja, vielleicht gehen wir ganz weg von diesem Drachen, weil wir vorher immer gedacht haben, keine Ahnung, irgendwas Dragon oder was weiß ich was. Gehen wir vielleicht mal ganz weg und nehmen was ganz anderes, eigenes. Wir kennen ja alle das Thema, man kann nie genug Brettspiele haben. Jeder kauft ja doch immer wieder neue dazu und dann doch immer wieder noch was reinmachst. Und dann habe ich gesagt, komm, denn vielleicht Not Enough war, glaube ich, der erste Vorschlag oder Never Enough. Und dann kam das von allen zurück, ja, das finde ich gut. Und ja, dann hatten wir so unseren Namen gefunden dann tatsächlich.
Ich finde es ja an sich ein witziges Wortspiel ja auch quasi, weil es ja oftmals in der Branche natürlich auch gesagt wird, oh, es gibt immer mehr Verlage und noch mehr Verlage und immer mehr Neuheiten und dann quasi den kompletten Gegenentwurf zu sagen und zu sagen, nee, gibt einfach immer noch nicht genug, fand ich persönlich sehr, sehr amüsant und sehr cool als Idee. Definitiv.
Ich glaube, das hat dadurch auch allen irgendwie gleich so getaugt dann. Und ja, manchmal braucht es einfach so einen Moment, wo, dann hast du plötzlich diese Idee und irgendwie muss man dann auch so lange drauf hinarbeiten, weil vorher ist immer noch so ein bisschen Zweifel, ist es wirklich das Richtige, soll es das sein und so. Und wenn du dann irgendwie plötzlich den richtigen Vorschlag hast, dann merkt man es irgendwie. Also das war bisher immer unsere Erfahrung, egal wo wir irgendwie was gegründet haben. Und ja, natürlich muss man immer erstmal schauen, gibt es die Marke schon, kann man in der Richtung überhaupt was machen, ist das überhaupt ein geeigneter Name? Diese Prüfungen kommen natürlich danach immer noch alle, aber zumindest die Idee stand dann und so, ja.
Innerhalb von wenigen Tagen, okay, jetzt geht's los.
Ich glaube, 2 oder 3 Tage später gehst du erstmal hier aufs Amt, dann meldest dein Gewerbe an, dann musst du dich natürlich auch beim Finanzamt wieder registrieren und dann brauchst du den Markeneintrag. Also war ich dann auch beim Anwalt entsprechend, der das Ganze wieder einreicht und so weiter und auch nochmal prüft, ob das in Ordnung geht und so. Und aber ja, wir hatten es, wie gesagt, dann doch relativ eilig, weil diese Daten müssen ja auch irgendwo auf dem Spielschachtel draufstehen und aufgedruckt sein. Und wir brauchen ja auch noch ein Logo. Das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also das heißt, ja, die Zeit drängte etwas.
Ein klein wenig. Was ich ja spannend finde, ist, ich meine, ihr habt jetzt den Shop, ihr habt das Thema Kickstarter-Auslieferung, was ja auch nochmal separat quasi läuft. Ihr habt den Laden und jetzt noch den Verlag. Und wie du ja eben schon gesagt hast, so Mitarbeiter sind ja quasi alles Familie und Freunde. Wie ist das dann jetzt beim Verlag? Einfach so für mich aus Neugierde geregelt, gibt es da jetzt nur dich und der Rest ist extern oder habt ihr da auch direkt noch Leute quasi mit reingenommen, die dann auch quasi über den Verlag laufen?
Also ich sag mal so, der Verlag, also dadurch, dass wir jetzt einen externen Redakteur angestellt hatten bei uns, war das natürlich erstmal so nebenher gut machbar für uns. Also das heißt, wir haben uns dann hier gekümmert. Ich hatte dann noch jemanden als quasi Minijobber, also das heißt 600 Euro Kraft noch, der das Ganze so ein bisschen auch in die Hand genommen hat von unserer Seite, weil es ja dann doch immer noch 1000 kleine Mini-Entscheidungen gab. Das heißt, von Kartenqualität, wo wir gesagt haben, soll sie so oder soll sie so sein. Wie gesagt, Schachtelgröße, Anleitungen und nochmal durchschauen, optimieren, nochmal wirklich genau drauf gucken. Gucken, dass alles auch rechtzeitig fertig wird, dass die Produktion auch entsprechend gestartet werden kann. Also das waren schon nochmal viele Punkte und natürlich auch sind wir auch dabei, schon auch unsere Fühler noch ein bisschen auszustrecken nach vielleicht auch noch anderen neuen Projekten, Lokalisierung eventuell für den Moment. Aber auch da ist natürlich erstmal so, da startest du es ja nicht sofort mit einem riesen Ding und einem riesen Aufwand, sondern es sind halt oftmals am Tag, dass du hier mal eine Mail schreibst, da mal eine Mail schreibst, hier mal ein Telefonat führst und so weiter. Und von daher mache ich manche Sachen, also ich kümmere mich auch um die Buchhaltungsthemen und natürlich muss auch das Geld da sein, dass man das Sache finanziert bekommt, das ganze Thema. Und eben, ja, unser Chris hatte sich dann halt jetzt in erster Linie um das Thema gekümmert, dass jetzt das erste Spiel fertig wird und eben auch, dass wir so die Fühler ausstrecken nach vielleicht auch doch mal einem ein oder anderen Projekt.
Das heißt jetzt quasi offizieller Aufruf, alle können jetzt irgendwelche Prototypen zu euch sehen.
Also es ist ja tatsächlich spannend. Ich meine, wir haben jetzt ja auch, mussten ja auch noch die Homepage jetzt fertig machen und die ist auch noch nicht auf diesem endgültigen Stand, wo sie mal hin soll, sondern es ist auch noch eine vorläufige, sag ich mal, wo man natürlich was sehen kann und wo das Thema natürlich auch draufsteht. Und seitdem haben wir schon auch den ein oder anderen Prototypen angeboten bekommen. Und also schon, man merkt schon, es gibt einen neuen Verlag, dann kommen natürlich auch schon die ersten Anfragen. Vielleicht wäre das ja für euch ein Thema oder sowas. Also das kriegt man schon mit. Aber auch da ist natürlich das Ding, du kannst auch nicht jeden Produkt, ich kann auch nicht 20 Anleitungen in der Woche lesen oder sowas, sondern man muss dann halt schon ein bisschen vorselektieren und einfach schauen, wo kann man was machen, was wäre vielleicht ein Ding. Und wir sind aber auch dabei, da in der Zukunft noch mal ein bisschen breiter aufzustellen. Also das heißt, wir werden jetzt dann ab 1. Oktober dann auch einen Redakteur bei uns beschäftigen, der jetzt auch schon wirklich einige Jahre arbeitet als Spieleredakteur. Der aber dann am Anfang auch nicht nur Redakteur sein kann, weil wir dafür einfach noch viel zu klein sind, sondern wir haben ja noch viele andere Bereiche, wo man uns einfach unterstützen kann und unterstützen muss. So ist es bei uns aber immer. Jeder macht alles. Also ich, genauso wie ich beim Paketepacken teilweise stehe oder im Laden stehe oder auch Kickstarter-Pakete packe, so muss halt jeder bei uns irgendwie alles so ein bisschen machen können.
Ich meine, das ist ja auch das Schöne bei so einem, ich sage jetzt mal, Familienbetrieb, ne, dass dann wirklich halt auch jeder bereit ist, auch alles zu machen und nicht so dieses typische Corporate-Denken hat, so, ne, ich habe die Scheuklappen und guck nicht nach rechts und links, sondern mach einfach nur stur meins. Ne, das ist bei euch ja zum Glück nicht der Fall und dadurch lässt sich natürlich ja auch so vieles dann auch einfach mal, ich sage jetzt mal, ja, unkomplizierter umsetzen oder schneller umsetzen.
Ja, also schneller geht's bestimmt dadurch öfters mal. Und jeder hat auch so ein bisschen, also hat auch Lust drauf, da was zu tun und zu helfen und zu unterstützen, das muss man schon sagen. Das ist für mich eigentlich immer ein großer Vorteil. Natürlich ist manchmal auch dann intern ein bisschen schwieriger wiederum, weil man ja doch auch immer ein bisschen persönliche Ebene reinkommt ins ganze Ding. Aber ja, für mich, ich würde es nicht anders haben wollen aktuell, muss ich sagen.
Kommen wir mal zurück zum Spiel selbst. Du hast ja vorhin schon ein bisschen erklärt, worum es geht und hattest auch gesagt, okay, viele Entscheidungen, was Kartenqualität angeht und so weiter. Wo habt ihr das jetzt produzieren lassen?
Als wir uns damals das erste Mal getroffen haben, haben wir gleich für uns schon mal definiert, wir wollen es zu BerlinCon fertig haben und deswegen gab es es auch gar nicht für uns irgendwie. Also es stand überhaupt nicht zur Diskussion, dass es irgendwie in China oder sonst wo produziert wird, sondern wir haben das jetzt hier in Deutschland bei Ludofakt machen lassen. Genau, sie machen ja sowieso viel Kartenspiele dort auch und wir waren jetzt auch vor kurzem vor Ort und haben uns das dann auch mal angeschaut, uns einfach auch mal wie diese ganze Produktion dort abläuft angeschaut, was auch super spannend war, weil ich, wie gesagt, diesen Bereich bisher so gar nicht kannte und auch eigentlich keine Berührungspunkte dazu hatte. Man kriegt ja schon immer ein bisschen mit, halt, was Verlage auch unsere Kunden so machen oder auch wenn wir dort bestellen. Aber jetzt sind es doch nochmal irgendwie andere Einblicke, die man dadurch gewinnt, auch in das ganze Thema. Und zwar auch sehr spannend.
Sicherlich auch andere Herausforderungen, wenn es dann darum geht, zu sagen, okay, das und das sind jetzt die Kosten vom Spiel. Wie berechnen wir jetzt unsere Margen, wenn wir quasi selbst das Spiel herstellen und vertreiben? Und auch mit dem Hintergedanken, weil du ja gesagt hast, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen Händler interessant, um da natürlich auch zu gucken, weil da hattet ihr ja bisher dann auch keine Erfahrungswerte eigentlich. Ne? Habt ihr euch da auch irgendwie externes Wissen geholt oder jemanden gefragt oder wie lief das ab?
Also wir fragen allgemein sehr viel nach, sag ich mal. Und das Schöne für uns ist zumindest auch, dass viele auch sehr auskunftsfreudig sind, also auch wirklich sagen, ja, nee, so und so könnte es funktionieren. Natürlich auch, wie gesagt, durch unseren Redakteur, der diese Branche auch kennt und natürlich auch immer Kalkulationen gemacht hat, auch für andere Verlage, weil die müssen ja auch schauen, dass es von den Kosten her nachher umzusetzen ist. Also dieses Spiel so in der Form oder in der Variante, das ist ja ein Teil, sage ich mal, dieser redaktionellen Arbeit auch. Und ja, aber wie gesagt, wir haben wirklich befreundete Verlage gefragt und wie das bei denen läuft und wie das aussieht. Und ja, dann musst du natürlich erstmal alle Kosten irgendwie auch zusammentragen für so ein Projekt. Und das ist natürlich die Produktion nachher in erster Linie. Es ist natürlich auch der Autor, der seinen Teil bekommt. Es ist auch der Redakteur, der seinen Teil damit natürlich verdient. Es ist dann der Illustrator vor allem. Also das ist tatsächlich ein großer Posten ist bei uns gewesen. Das Spiel besteht aus 48 Karten, es sind aber 44 individuelle Illustrationen drauf. Also nicht nur, dass eine Zahl geändert ist, sondern die Illustration dieser Türme, die wir gebaut haben, ist halt jede Karte eigentlich anders. Es steckt natürlich da auch einiges dahinter. Wenn du das alles zusammengetragen hast, musst du halt einfach gucken. Stimmt nachher auch ein Stück weit, was kann ich denn noch machen, dass es finanziell noch vernünftig oder im vernünftigen Rahmen bleibt, gerade bei der Kartenqualität oder bei der Schachtelgröße oder. Also das heißt, musst du einfach das, also ja, habe ich jetzt auch viel gelernt und habe das auch erstmal geschaut, was uns ist zusammenzutragen. Das ganze Thema ist natürlich auch, welche Auflage macht man bei so einem Spiel. Das ändert ja auch nochmal ganz viel am Preis pro Stück, aber insgesamt muss man natürlich auch überlegen, kriege ich das überhaupt in der Menge nachher verkauft und ja, viele Punkte, die es da zu entscheiden gibt und wo wir jetzt einfach auch lernen.
Die Auflage wäre so mein nächster Punkt gewesen, den ich jetzt auch angesprochen hätte, weil so ein Kartenspiel, also ich weiß, ne, bei den meisten normalen, größeren Brettspielen hast du ja eine Auflage, ich sag mal so 1.000, 2.000 Stück, je nachdem. Ne? Bei so einem Kartenspiel, gerade jetzt als Neuling, ist das eine ähnliche Größenordnung oder spricht man bei Kartenspielen dann eher von ein paar mehr?
Also ich sag mal so, wir haben uns natürlich verschiedene Angebote geben lassen für bestimmte Stückzahlen und haben eigentlich gemerkt, 2000 Stück, das lohnt sich überhaupt nicht. Also unter 2000 zu gehen, lohnt sich schon mal gar nicht. Das heißt, wir hatten eigentlich nachher eher so die Wahl zwischen 3000 und 5000 und habe dann aber auch gemerkt, diese 2000 mehr machen nicht mehr so den riesen Unterschied. Also habe ich gemacht, komm, dann nehmen wir halt die 5000 und jetzt sitzen wir da mit 5000 Spielen und müssen schauen, wie wir die verkauft bekommen.
Okay, ist auf jeden Fall mal ein sportlicher Start, ne? Zu sagen, okay, erstes Spiel, 5000 Stück, los geht's. Ich drücke auf jeden Fall den Daumen. Also ich habe meins ja schon bestellt, von daher.
Sehr gut.
Ich hoffe, es kommt gut an, werde es bei anderen Leuten dann anbringen, in der Hoffnung, dass die es dann nachbestellen und dann gucken wir, dass wir die 5000 Stück wegkriegen.
Ich habe schon zum Autor gesagt, und zwar muss er alle zurückkaufen.
Oh Mann, da setzt du ihn aber jetzt nochmal unter Druck gemacht. Ja?
Es war einfach so das Ding, wo ich dann gesagt habe, okay, es macht natürlich schon einen Unterschied, aber ich brauche natürlich auch jetzt dieses Spiel nicht nur, um das Spiel bekannt zu machen, sondern ich muss ja auch unseren Verlag erstmal irgendwie am Markt präsentieren, wo wir einfach gesagt haben, es ist natürlich jetzt auch so eine Art Werbung, die jetzt mit diesem ersten Produkt auch gemacht werden muss und da müssen wir es halt einfach schauen. Ich habe gesagt, wir müssen auch gucken, also auch wenn, keine Ahnung, ein Brettspielcafé Lust hat, da mal ein Event zu machen, kleines, dass wir da einfach jetzt ein bisschen großzügiger sind beim Rausgeben. Aber ja, ich weiß natürlich auch, dass 5.000 eine Herausforderung ist. Also ich habe ja auch in unserem Online-Shop noch kein Produkt gehabt, wo ich 5.000 Stück verkauft habe. Das heißt, ja, wir müssen es einfach schauen. Ich bin gespannt. Wir haben natürlich auch verschiedene, dadurch, dass wir natürlich in der Branche sind und viele Leute kennen und auch viele Vertriebsmöglichkeiten kennen, haben wir gesagt, müssen wir die jetzt halt auch nach und nach nutzen. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben das Spiel von Anfang an zweisprachig konzipiert. Das heißt, es gibt eine deutsch- und englische Anleitung auch im Spiel. Das Material selbst ist neutral, aber auch hinten auf der Schachtel drauf. Und deswegen haben wir auch mal diesen englischen Namen gewählt für das Spiel. Haben wir den eigentlich schon gesagt? No Risk, No Tower ist es geworden.
Ist ja noch nicht, genau.
Genau. Ja, das war uns auch ähnlich von der Namensfindung. Auch da haben wir gesagt, wir brauchen jetzt diesen Namen und haben wieder 100 Vorschläge durchgegangen und haben dann auch überlegt, vielleicht einen Ausspruch. Also es musste ja auch auf Deutsch irgendwie funktionieren. Und dann haben wir gesagt, dieses No Risk, No Fun kennt man in Deutschland. Witzigerweise ist es aber überhaupt kein englischer Ausdruck. Das ist eigentlich ein englischsprachiger Ausdruck, den man aber nur in Deutschland verwendet, habe ich gelernt dadurch. Aber es gibt ähnliche Sprüche im Englischen. Und ja, aber dann haben wir gesagt, okay, das kennt man zumindest oder kann es dann natürlich auch so verwenden. Und ja, das war halt da auch der Gedanke dran, dass man sich vielleicht dann auch doch für ein bisschen international auch platzieren kann, wenn es die Möglichkeit gibt. Aber ja, jetzt müssen wir einfach erstmal schauen, wie sich das ganze Thema entwickelt.
Jetzt verstehe ich auch, warum der Chris mit seinem Podcast Behind Board Games, könnt ihr gerne reinhören, die Jungs machen, Chris und Chris machen da auch ganz coole Interviews, vor allem mit Leuten aus der Branche. Da ging es nämlich letztens auch mal so ziemlich detailreich um das Thema so Kosten und Kalkulation von Brettspielpreisen, wo da wohl der Hintergedanke herkam. Jetzt natürlich super dazu. Sehr schön.
Ja, also ich sag mal, ich glaube, das war aber tatsächlich noch gar nicht auf uns gemünzt oder so in dem Zusammenhang, sondern das war einfach so, dass diese Themen ja auch oft in der Branche auch so besprochen werden, weil es ja auch teilweise darum ging, keine Ahnung, Gehälter, was kann gezahlt werden bei so einem Brettspielverlag oder auch jetzt bei einem Händler und so weiter. Und ich glaube, sie gucken ja schon immer, dass sie da Dinge suchen, die halt gerade auch irgendwie aktuell irgendwo hochkochen, sei es im Anons-Forum oder an irgendwelchen anderen Stellen und versuchen halt da entsprechende Partner zu finden. Und das machen die echt ganz gut. Aber hilft uns natürlich trotz allem auch dieses Wissen oder diese Themen oder diese Partner, wenn man da einfach mal nachfragen kann oder einfach Informationen sammeln möchte, ja.
Nee, aber also Chris ist ja schon dann so ein bisschen, ich sag mal, deine rechte Hand, was jetzt den Verlag angeht, oder? Sehe ich das dann richtig?
Aktuell ja, also ich meine, er war jetzt bei uns ja wirklich quasi erstmal fest angestellt. Allerdings hat er jetzt in seinem eigentlich erlernten Beruf auch eine neue Stelle bekommen und hat jetzt seit gestern dort angefangen. Er bleibt uns halt jetzt auch noch als Aushilfskraft entsprechend erhalten und kümmert sich jetzt auch erstmal weiterhin um das ganze Thema, solange bis wir halt im Oktober, wie gesagt, dann auch unseren eigenen Redakteur beschäftigen, aber so lange ist jetzt auf jeden Fall noch da und unterstützt uns nach Möglichkeit einfach, so gut es geht, ja.
Fahrt ihr dann auch, ich sag mal, so Göttingen, Spielautorentreff und so, ist das dann auch für euch zukünftig ein Thema? Also ich meine, der war jetzt ja erst, aber so für nächstes Jahr wahrscheinlich dann bei dir auch schon im Kalender markiert, oder?
Genau, also haben wir auch fest vor. Also es gibt einfach so ein paar Themen, wo du, glaube ich, auch hin musst oder möchtest als Verlag. Und wird sicherlich auch von uns jemand dann in Essen vor Ort sein dieses Jahr, dann aber vielleicht dann halt weniger als Stand. Also ich sag mal so, unser Spiel wollen wir dort auch präsentieren, aber das werden wir wahrscheinlich eher noch irgendwie über einen Partner machen, dass wir sagen, wir sind da vielleicht mit an seinem Stand, also wir werden nicht einen Eigenstand haben mit einem kleinen Kartenspiel. Also das ist einfach, macht, glaube ich, kosten-nutzen-technisch auch wenig Sinn im Moment. Wo ich gesagt habe, wenn wir mal zwei, drei, vielleicht noch paar mehr Spiele haben, dann kann man sich das dann auch selber wieder überlegen, dass man das macht. Aber im Moment fangen wir da erstmal Piano an. Ich habe ja auch nicht den Druck, das jetzt super schnell und super erfolgreich ausbauen zu müssen, sondern wir haben ja unser Ding. Es kommt jetzt einfach nur noch mal was dazu, weil ich mich halt auch gerne immer ein bisschen breiter aufstellen möchte. Es gibt halt immer wieder mal mögliche Situationen, wo wieder dir auch aus dem Unternehmen irgendwelche Dinge wegfallen. Dann ist es schon gut, wenn man schon den nächsten Schritt wiederum vorbereitet hat, sag ich mal, und nicht dann in dem Moment erstmal schauen muss, oh, was können wir denn jetzt machen oder wie kriegt man das jetzt wieder abgefangen? Und das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund. Natürlich auch für unseren Shop, wie gesagt, eine interessante Geschichte, weil man ja doch vielleicht erstmal wieder ein Produkt erstmal exklusiv hat oder ein Thema, das es nur bei uns gibt. Einfach oder auch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit generieren kann dadurch. Es gibt ja auch andere Shops, die solche Dinge machen, sag ich mal. Und ja, das war es für uns halt, oder ist es für mich eigentlich so der Gedanke dahinter, einfach, dass wir uns immer ein bisschen breiter aufstellen, dass, wie gesagt, bisher war es immer so, wir haben irgendwas aufgebaut, es fing dann an zu laufen und dann ist wieder irgendwas anderes weggefallen und dann musstest du wieder schauen. Und ja, wäre das für uns einfach so der nächste Schritt gewesen. Und der Vorteil von uns ist natürlich auch vielleicht im Vergleich zu anderen neu startenden Verlagen, dass wir dann natürlich einfach schon tiefer in dem ganzen Ding drin sind und eben auch unsere eigenen Versandmöglichkeiten, Lagermöglichkeiten haben. Also ich muss das jetzt nicht irgendwie in irgendeine Garage parken oder so und von dort schauen, wie wir die Sachen loskriegen, sondern zumindest die Infrastruktur dahinter steht bei uns einfach.
Ja, auch der Shop und alles, ne, worüber du es dann einfach auch natürlich raushauen kannst. Ja. Da ist natürlich eine ganz andere Knowledge Base dahinter, wie jetzt bei jemandem, der jetzt sagt, okay, ich fange jetzt ganz neu an, komplett bei Null. Ja, da habt ihr definitiv einen Vorteil, das stimmt. Ja, aber umso spannender ist es und umso mehr Augen gucken natürlich auch drauf, was ihr da so macht, weil man euch ja schon kennt. Ne? Also das ist ja auch gerne dann mal so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Da wird vielleicht dann auch der ein oder andere, ich sag mal, bei euch, ja, ich will jetzt nicht sagen strenger, aber genauer gucken, so nach dem Motto, wenn da irgendwas nicht so ganz rund läuft, wie jetzt bei jemand anderem. Ne?
Ja, kann schon sein. Also wir merken natürlich schon, dass da ein bisschen, also Aufmerksamkeit schon auch da ist und auch viel diese Ankündigungen dann nachher auch verfolgt haben und jetzt natürlich auch gespannt sind, was da kommt entsprechend. Und ja, wie gesagt, bisher ist es ja auch nur das eine kleine Kartenspiel, das wir haben. Wir haben vielleicht das ein oder andere noch, aber das ist einfach noch nichts spruchreich fürs bisher. Das heißt, wir arbeiten da jetzt einfach mal im Hintergrund so lang, bis wir da auch wieder was verkünden wollen. Weil ich sage, wir möchten noch ein bisschen mehr machen. Müssen jetzt nicht 10 Spiele im Jahr sein, aber es ist so, dass wir einfach ein bisschen noch was draufpacken können. Und ja, auch wir nutzen natürlich dann wiederum unseren Shop, um auch zu schauen, welche Spiele funktionieren vielleicht oder was kommt da bei uns rein auf Englisch, wo ist denn eine Nachfrage da? Das kann uns natürlich auch wieder ein bisschen helfen, wobei du dann trotzdem keine Garantie hast, wenn ein Spiel auf Englisch bei uns gut läuft, dass es dann auf Deutsch immer noch gut läuft, weil manchmal ist es auch so, dass viele schon sich auf Englisch eingedeckt haben, die jetzt in diesem ganzen Bereich unterwegs sind. Das heißt, man muss immer ja trotz allem abwägen, ist es was? Hat man dazu schon viel gehört auf dem deutschen Markt oder ist es eher noch eher so ein Insider-Tipp bisher und so? Also es ja, wie gesagt, für uns natürlich auch spannend, diese ja da dran zu bleiben und zu gucken, was ist überhaupt möglich. Und auch was wir merken ist, dass natürlich, wenn du als neuer Verlag herkommst, natürlich auch nicht jeder sagt, ja, auf euch haben wir gewartet. Sondern es ist natürlich erstmal so ein Reinfühlen und Reintasten. Wo kann man überhaupt was machen? Wer möchte denn was mit einem neuen Verlag machen? Andere sagen auch, nee, was habt ihr denn schon gemacht und so? Und das ist ist es einfach mal ein Einstieg, wo wir einfach auch schauen müssen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt auch einfach mal ein, zwei Dinge einfach mal tun, damit wir mal auf dem Markt da sind und man uns vielleicht auch warnt oder wir auch sagen können, das haben wir schon gemacht oder das haben wir schon gemacht. Also das ist tatsächlich was, was wir merken. Und was wir auch merken, ist, dass die Kommunikation innerhalb der Branche manchmal schwierig ist. Also man muss manchmal froh sein, überhaupt eine Antwort zu bekommen, wenn man jemanden anschreibt.
Da bist du halt aber auch wieder natürlich bei dem Thema, egal ob das jetzt in Deutschland ist oder auch international, die ganze Branche ist halt in vielerlei Hinsicht so ein Hobbyistending, ne? Das muss man halt einfach sagen. So professionelle Strukturen, die hast du halt jetzt nicht unbedingt bei jedem Verlag. Und ich weiß nicht, wie oft ich mitbekomme, auch bei anderen so nach dem Motto, dass da irgendwelche Anfragen untergehen und dies, das. Also das ist ja mehr oder minder gang und gäbe. Also da musst du dich, glaube ich, echt noch dran gewöhnen. Das ist halt leider so. Auch wenn man selbst da natürlich gerne professioneller arbeiten will oder möchte und denkt so, ja, warum kriegen die das nicht hin? Aber ja, ne, ich glaube, da muss man so ein bisschen einfach damit leben können.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich sage, wir kennen ja auch viele Verlage, die aus ein, zwei Personen nur bestehen und trotzdem wirklich großen Output haben. Also kannst du wahrscheinlich das gar nicht hinkriegen, immer auch alles zu beantworten. Und das Verständnis ist natürlich schon auch da. Aber ja, es macht es natürlich nicht einfacher.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich glaub, da ist wirklich sowas wie Nürnberg und Essen halt einfach eine ganz wichtige nicht Kontakte zu knüpfen, kann ich mir vorstellen. Mm. Ne, um da zu gucken, dass man, also gerade jetzt, was das Thema Lokalisierung angeht, ne, um da einfach persönlich die Leute irgendwie zu greifen.
Wie auch gemerkt haben, dadurch, dass wir jetzt ja erst, keine Ahnung, im März, April angefangen haben, haben halt auch viele gesagt, ja, wir haben gerade auch nichts mehr, also weil halt genau, es war Essen und es war Nürnberg und dann ist halt auch oftmals so, dass dieses Portfolio erstmal auch abgegrast ist und es einfach gar nicht mehr so die Möglichkeiten gibt. Und dann jetzt geht es aber natürlich wieder auf Essen zu und da ist natürlich, fängt ja wieder ein neues Spielejahr an sozusagen und dann muss man halt wieder schauen, ob man vielleicht dieses Jahr da das ein oder andere vielleicht doch mal bekommen kann.
Das heißt aber jetzt ein Uwe Rosenberg-Spiel, der ja sehr gerne irgendwie Spiele platziert bei neuen Verlagen, habt ihr jetzt noch nicht bei euch?
Jetzt noch nicht, aber wer weiß, was kommt. Also ich sag, wir sind total offen. Also ich muss natürlich schauen, dass es von der Gesamtanzahl der Projekte irgendwie passt, weil, wie gesagt, du steckst erstmal wirklich eine Menge Geld rein in so ein Produkt. Also ich habe ja so dieses, so ein, so es, das der Verlag ist jetzt erstmal nur ein Einzelunternehmen und ich mache, wie gesagt, ja, die Buchhaltung ist separat dafür. Und dann habe ich da in meiner Buchhaltungssoftware immer so eine Auswertung, wo da dran steht, Ausgaben und Einnahmen. Und ja, schön sieht es erstmal noch nicht aus.
Steht auf der einen Seite so eine ganz große Zahl und auf der anderen Seite so null.
Ja, fast null. Das einzige Einkommen, das da steht, ist, man kriegt eine Firma, hat eine Förderung bekommen für die Markeneintragung und das ist unsere einzige Einnahme, die wir bisher hatten, kann man so sagen. Ach, und natürlich auch von den Vorsteuern, weil man natürlich schon Rechnungen bezahlt hat und dann werden die halt erstmal entsprechend auch, oder kommen die entsprechend auch wieder zurück. Aber ja, es ist eigentlich noch überhaupt keine Einnahme, sondern es sind einfach nur Kosten, wo du einen Teil erstattet bekommen hast, sozusagen. Und und das ist, wie gesagt, ein kleines Kartenspiel und trotzdem siehst du erstmal natürlich solche Summen. Aber ja, das ist halt ein Projekt und dann denkst du, wie viele Projekte kannst du denn überhaupt? Weil es ist halt erstmal schon eine Menge Kapital, die dort erstmal gebunden ist. Und das kriegst du jetzt erst so richtig mit, was die Verlage da auch finanziell erstmal zu stemmen haben im Vorfeld, bis dieses Produkt überhaupt mal da ist. Und erst dann fängst du ja quasi an zu verkaufen, beziehungsweise klar, die haben dann teilweise eben Vorbestellungen, weil man halt die Verlage schon auch ein Weilchen kennt und so weiter. Auch vielleicht schon andere Vertriebsstrukturen dann doch wieder aufgebaut haben. Aber das ist dann schon ja, eine Herausforderung, auch dieses Geld erstmal bereitstellen zu können. Und also auch für uns, also ich habe auch nicht irgendwie Zehntausende irgendwo auf der Seite liegen, sondern es ist bei uns auch immer knapp, zumal bei uns jetzt, ich sage mal, auf Spieletastisch jetzt noch dazu kommt, dass wir jetzt von Jahr zu Jahr doch ein Wachstum da haben und auch so ein Wachstum, so schön es ist, natürlich auch finanziert sein muss. Also das heißt, du kaufst von Jahr zu Jahr, wird der Warenbestand höher, dann kommt der Laden dazu, da steckt nochmal eine Menge Ware drin, die erstmal auch vorfinanziert. Also es ist alles schön, aber es ist einfach nicht so, dass irgendwo du wahnsinnig viel Geld rumliegen hast. Also das heißt, man muss sich auch mit Finanzierungsthemen natürlich dann beschäftigen und auch schauen. Und das sind natürlich auch wieder Kosten, die du wieder in so ein Projekt mit reinkalkulieren musst. Also es ist schon spannend auch jetzt das mal so zu sehen. Und ja, wie gesagt, man kriegt dadurch erst auch mal so ein Gefühl, was diese Verlage an Geld vorstrecken in der Hoffnung, dass die Produkte entsprechend ankommen und eine entsprechende Nachfrage generieren. Und ich glaube, weil man ja da doch auch mal sieht, hier wird wieder was, gibt's wieder ein Schnäppchen, das ist wieder ein Ausverkauf von diesem Produkt, von jenem Produkt. Es ist nicht so, dass die Verlage da sagen, juhu, dann kriege ich einen tollen Umsatz, sondern das ist für die schon eher so eine Notlösung, zu sagen, ja, ich brauche aber das Geld wieder für das nächste Projekt und ich brauche zumindest wieder einen Teil des Geldes. Also ich glaube nicht mal, dass diese Schnäppchen dann oftmals irgendwie überhaupt noch einen Gewinn finanzieren können für die Verlage.
Da geht's dann, glaube ich, echt wirklich drum, okay, Lagerplatz, weil Lagerplatz kostet auch Geld und irgendwann hast du halt den Punkt erreicht, wo du monatlich Geld verlierst, wenn das Zeug noch da ist und dann haust du es halt irgendwie raus, bevor du es irgendwie verschrotten lässt und dafür nochmal Geld zahlen musst. Ja, das so hart, wie es klingt und so gemein, wie es klingt, aber das ist halt teilweise in jeder Branche so, wenn Ware einfach nicht wegkommt, irgendwann kostet sie dich halt effektiv Geld und dann muss halt was passieren, weil das kannst du dir nicht lange leisten. Ist halt so, ne? Ganz klar. Ich meine, ihr habt natürlich den Vorteil, ihr habt Lagerplatz, das heißt, wie du vorhin gesagt hast, du musst die Spiele nicht in der Garage horten. Ne, das ist ja schon mal etwas. Ne? Da haben andere natürlich schon eher mit zu knabbern, weil sie dann über irgendeinen Lagerservice gehen müssen, wo sie monatlich Geld zahlen oder. Ne? Ich meine, klar, ihr müsst es auch ans Lagerkosten irgendwo bei euch verrechnen, das klar. Ist ganz klar. Aber es ist trotzdem natürlich eine angenehmere Situation, das bei sich in-house zu haben, als da dann noch irgendwie extern gucken zu müssen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, aber ja, auch tatsächlich, wie gesagt, diese 5.000 sind für uns trotz allem jetzt erstmal eine riesen Herausforderung. Auch da müssen wir jetzt einfach schauen, was passiert, wie läuft es an und so. Deswegen haben wir jetzt halt auch die BerlinCon mal gewählt, weil ja dann doch auch viele Leute dort unterwegs sind, auch viele, die vielleicht irgendwie ihren eigenen Kanal, also viele Content-Creatoren oder Kreatoren dort sind, um vielleicht einfach auch ein bisschen dort die Werbetrommel für unser Spiel zu rühren. Und jetzt müssen wir halt einfach mal schauen. Das ist für uns wirklich mal der Einstieg, wo wir jetzt einfach mal gucken, was passiert dort, wie entwickelt sich es dann danach und was müssen wir dann vielleicht noch tun, um das weiter entsprechend auszubauen. Machen wir Learning by Doing, wie so oft.
Ja, das ist doch immer das Beste. Immer schön direkt in der Praxis lernen. Ne?
Genau.
Theorie ist eh Schall und Rauch. Gut. Einfach mal, damit wir noch ein paar Eckdaten zum Spiel nennen. Namen hast du ja schon gesagt, No Risk, No Tower. Wortfindungsstörung. Wie viele Spielende ist das Ganze denn gemacht und ab wie vielen Jahren sagt ihr denn, ja, das passt?
Also es ist ein Duellspiel, also wirklich für zwei Spielende. Der Mechanismus und das ganze Ding dahinter ist auch nicht schwierig oder sowas. Also das heißt, wir haben es einfach ab 8 Jahren angegeben. Weil das Spiel auch relativ schnell geht, also eine Runde relativ schnell geht, haben wir letztendlich auch gesagt, es geht schon auf 2 Gewinnsätze sozusagen, eine Partie, und dann sind wir etwa bei 15 bis 20 Minuten Spieldauer. Und ich finde, Man ist ja auch, ich habe es jetzt ja auch schon sehr häufig gespielt. Ich glaube, es ist häufiger als jedes andere Spiel, das ich zuletzt gespielt habe, natürlich. Und irgendwie war aber trotzdem auch jede Partie spannend. Und das war ich so das Ding, was ich eben, warum ich es damals auch unbedingt machen wollte. Bisher kam es auch überall eigentlich gut an. Und auch hier haben schon viele gesagt, ah, wann gibt's das? Wann kann ich das? Oder kann ich das vorbestellen und so? Aber ja, das ist ja alles immer nur, weil wir ja auch, wir stehen ja auch daneben, dann traut man sich vielleicht auch nicht, also mit der Keule natürlich stehen wir daneben und und es sagt nichts Falsches. Nee, aber es ist einfach natürlich was anderes, wenn du persönlich dastehst und als wenn du jetzt einfach noch keine Berührungen dann dazu hattest. Und bin ich jetzt quasi auch auf die ersten ehrlichen Feedbacks gespannt. Also das ist, glaube ich, für mich so das größte Thema, dass ich jetzt einfach gespannt bin, wenn es das wirklich mal einige Leute spielen und ausprobieren, wie einfach das Feedback ausfällt. Also ob die es ähnlich sehen wie ich oder wie wir es gesehen haben oder ob die sagen, oh, also das hat mir jetzt gar nicht getaugt. Ist natürlich, wie gesagt, dass es ein Duellspiel ist, muss man natürlich auch, also es gibt, also es ist natürlich dadurch wieder ein bisschen auch eingeschränkt, so in der Zielgruppe, sage ich mal. Aber für mich ist es halt so ein Spiel, ja, was, keine Ahnung, du auch mit deiner Frau spielen kannst, weil es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht so ein riesen Strategieding, wo man dann da dran steht und grübelt und hirnen muss oder so, sondern einfach auch mal locker am Abend gespielt ist und auf den Tisch gebracht ist. Und ich glaube auch nicht, dass es dann Drama ist, wenn man dann so eine Partie verliert, weil es halt einfach, wie gesagt, auch schnell wieder geht und man schnell wieder loslegen kann, natürlich auch ein bisschen die Strategie mitbestimmen. Also man muss natürlich immer ein bisschen schauen, was liegt schon außen, was könnte noch im Spiel sein. Ist es gefährlich, wenn ich ihm die Karte spiele, oder ist es noch nicht so gefährlich? Und das sind halt so die Entscheidungen, die du dann zu treffen hast.
Ja, gerade dieses I Cut You Choose ist ja da auch wirklich super angenehm zu erklären. Es ist super schnell für jeden verständlich, was zu tun ist, ne? Und macht aber trotzdem Spaß, weil du halt einfach dieses Mindgame die ganze Zeit hast, und das macht es ja immer interessant. Ne? Es war ja, um jetzt ein anderes Spiel zu nennen, Agent Avenue, was ja dann auch auf der Empfehlungsliste gelandet ist, hatte ja auch dieses I Cut You Choose. Und ne, also ich hoffe mal, dass dann No Risk No Tower quasi genauso gut ankommt. Nicht nur bei mir, sondern insgesamt. Da drücke ich euch natürlich auch die Daumen. Und vielleicht, ihr werdet ja nicht der erste Neuling, der direkt mal irgendwie auf einer Empfehlungsliste landet. Daumen sind gedrückt.
Ja, danke. Also ist natürlich nichts, womit ich jetzt überhaupt, also würde ich jetzt gar nicht mitrechnen. Also das wäre jetzt wirklich was ganz so, nee, glaube ich jetzt auch nicht. Also bin ich auch weit davon entfernt. Aber ich sag, für mich ist es einfach jetzt dieses Thema, wenn man Spaß hat damit, oder ich merke, die Leute haben Spaß damit. Ich glaube, das ist momentan so das für mich das Wichtigste, was dieses Spiel machen kann erstmal, und da soll es eigentlich jetzt hingehen. Und wir haben ja das Spiel sogar selber abgeholt, also wir haben es uns nicht gar nicht liefern lassen, sondern wir sind selber gefahren, damit es schneller da ist. Und damit wir es auch in der Hand halten können. Also es war jetzt natürlich auch die Spannung groß, überhaupt mal dieses fertige Produkt nachher zu sehen und in der Hand zu halten das erste Mal. Und dann, ja, das auch ein bisschen zu feiern, auch in dem Moment. Dann habe ich irgendwie gesagt, okay, es ist jetzt fertig, es wäre jetzt fertig. Strecke von uns, glaube ich, so 130 Kilometer von uns entfernt, Ludofag. Also es ist auch nicht aus der Welt so. Und dann habe ich einfach meinen Bruder gefragt, ob er nicht mal unseren kleinen LKW nehmen könnte und dann morgen hinfahren könnte. Und ja, jetzt steht's hier, jetzt haben wir es auch eingepackt schon. Also wir sind gerade dabei, die BerlinCon alles vorzubereiten, alles zusammenzupacken, dass wir auch alles dabei haben, weil wir natürlich auch mit Spieletastisch dort wieder unseren Verkaufsstand haben werden und halt am gleichen Stand eben auch das Spiel präsentieren. Auch der Stichwall Holger als Autor ist dann auch vor Ort in Berlin, und es steht dann mal zur Verfügung so Spiel mit dem Autor und so, und haben wir letztendlich dann auch schon bei ihm gebucht, festgebucht. Und ja, jetzt bin ich einfach gespannt, wie gesagt, wie es wird und wie es ankommen wird.
Für alle, die nicht in Berlin sind, ihr könnt natürlich auf spieletastisch.de das Spiel schon vorbestellen. Habe ich auch schon getan. Also guckt gern vorbei. Der Sascha freut sich, glaube ich, über jede der 5000, die wegkommen, schon mal vorab. Und ja, dann würde ich dich jetzt nicht länger aufhalten. Wir haben Mittag. Ich habe heute frei. Du nutzt die Arbeit natürlich für die Aufnahme. Langsam wird es Zeit für Mittagessen. Ich danke dir für die Zeit. Ich wünsche euch eine super erfolgreiche BerlinCon. Ganz viel Erfolg auch mit dem Spiel. Ich bin selbst schon super gespannt drauf, weil I Cut You Choose mag ich wirklich sehr. Von daher bin ich da guter Dinge, dass ihr da voll meinen Geschmack zumindest treffen werdet.
Ja, danke schön. Und danke, dass ich da sein durfte. War wie immer ein Vergnügen.
Sehr schön, das freut mich. Dann hören wir uns ja quasi in 10 Tagen wieder mit der nächsten Folge. Und bis dahin macht's gut. Ciao.
Tschüss.